Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht im Buch der Offenbarung, in Kapitel 6 die Verse 1 bis 8 und dann in Kapitel 7 die Verse 1 bis 17. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Und ich, gemeint ist Johannes, der Autor der Offenbarung, und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete. Und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie mit Donnerstimme sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen. Und es wurde ihm eine Krone gegeben. Und er zog aus als ein Sieger und um zu siegen. Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und es zog ein anderes Pferd aus, das war feuerrot, und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander hinschlachten sollten, und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar, doch das Öl und den Wein schädigen nicht. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist der Tod. Und das Totenreich folgt ihm nach. Und ihnen wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Und danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel, der von Sonnenaufgang heraufstieg, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Und er sprach, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israels, aus dem Stamm Juda 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Ruben 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Gad 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Asser 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Naphtali 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Manasse 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Simeon 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Levi 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Isaschar 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Sebulon 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Josef 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Benjamin 12.000 Versiegelte. Nach diesen sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte. Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern, und Palmzweige waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen Amen. Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und einer von den Ältesten ergriff das Wort und sprach zu mir, wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind, und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht und in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wohin führt diese Welt? Wohin steuert diese Welt? Ist sie dazu verurteilt, ständig die gleichen Entwicklungen zu durchlaufen? Steuert sie auf den sicheren Untergang zu? Steht am Ende der Geschichte vielleicht das Paradies, das große Nichts? Oder hat die Geschichte überhaupt kein Ziel, keinen Sinn und dümpelt einfach so vor sich hin? Diese Fragen betreffen das große Ganze. Aber sie gelten genauso im Kleinen für dein Leben. Denn was im Großen eine Frage ist, das ist auch im Kleinen eine Frage. Wofür bin ich hier? Was ist der Sinn meines Lebens? Wohin steuert mein Leben? Was kommt nach dem Tod? Auf diese Fragen, die großen Fragen bezüglich dieser Welt und die kleinen Fragen über dein Leben, auf diese Fragen gibt das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, uns Antworten. Im großen mittleren Teil der Offenbarung ab Kapitel 4 bekommt Johannes zunächst einen Einblick in die unsichtbare Welt. Genau genommen schaut er in den Thronsaal Gottes. Auf dem Thron sitzt Gott, umgeben von unzähligen Engeln, die ihn dauerhaft anbeten. Plötzlich sieht Johannes in seiner Vision ein Buch. Innen und außen ist dieses Buch beschrieben und mit 7 Siegeln versiegelt. Also so, dass es niemand öffnen kann. Was symbolisiert dieses Buch? In diesem Buch ist Gottes Plan für diese Weltgeschichte enthalten. Es beantwortet die großen Fragen. Was wird in der Zukunft passieren? Auf welches Ziel steuert diese Welt zu? Was gibt Hoffnung im Leid? Was ist der Sinn des Lebens? Kurz, in diesem Buch sind die großen Fragen unseres Daseins beantwortet. Johannes blickt da rein und es scheint fast so, als würde er den Atem anhalten. Und ein Engel ruft mit lauter Stimme: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Es gibt niemanden. Weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde. Niemand kann das Buch öffnen. Johannes ist verzweifelt. Er schreibt von sich: Ich weinte sehr, weil niemand das Buch öffnen, geschweige denn lesen konnte. Aber plötzlich kommt ein anderer Engel zu ihm und beruhigt ihn: Johannes, du brauchst nicht zu weinen. Der starke Löwe aus dem Stamm Juda, der zum geschlachteten Lamm wurde, der ist würdig, das Buch zu öffnen. Jesus Christus. Durch seinen Tod und durch seine Auferstehung hat er nicht nur uns die Sünden vergeben, das natürlich auch, sondern er hat auch der Geschichte einen Sinn gegeben. Er hat die 7 Siegel aufgebrochen. Er hat der Weltgeschichte eine klare Richtung und ein eindeutiges Ziel gegeben. Er ist der Anker der Geschichte. Er ist der Grund, der meinen Anker ewig hält. Jesus kann die 7 Siegel öffnen und uns zeigen, was in dem Buch drin steht. Er hat die Antworten auf die großen Fragen des Lebens. Sie sind in ihm zu finden. Was steht denn in diesem Buch drin? Das erfahren wir in den Kapiteln 6 und 7 der Offenbarung. In diesen Kapiteln lesen wir davon, wie Jesus, das Lamm Gottes, ein Siegel nach dem anderen öffnet. Und Johannes zeigt, was sich dann hinter diesen Siegeln verbirgt, also was in der Zukunft passieren wird. Aber was wir da lesen, das ist zunächst einmal alles andere als erfreulich. Es geht darum, dass Gott diese Weltgeschichte dazu benutzt, um diese Welt zu richten. Und wir Christen, wir sind mittendrin. Welche Richtung nimmt diese Geschichte? Welche Rolle haben wir Christen und was hat das aktuelle Coronavirus damit zu tun? Diese und mehr Fragen wollen wir uns heute anschauen unter dem Thema Der souveräne Gott, wir Christen und das Gericht. Und ich habe 3 Punkte. Erstens, Gott schickt der ganzen Welt sein Gericht. Zweitens, Gott bewahrt dich im Gericht. Und drittens, Gott rettet dich aus dem Gericht. Der souveräne Gott, wir Christen und das Gericht. Erstens, Gott schickt der ganzen Welt sein Gericht. Zweitens, Gott bewahrt dich im Gericht. Und drittens, Gott rettet dich aus dem Gericht. Erster Punkt, Gott schickt der ganzen Welt sein Gericht. Kapitel 6 beginnt damit, dass Johannes sieht, wie Jesus das Lamm die ersten 6 der 7 Siegel öffnet. Und heute Morgen wollen wir uns die ersten 4 dieser Siegel anschauen. Die ersten 4 Siegel, das sind 4 Reiter, die auf unterschiedlichen Pferden reiten. Und wir werden sehen, dass Gott durch diese Reiter das Gericht über diese Welt bringt. Es ist noch nicht das endgültige Gericht, wenn Jesus ein zweites Mal wiederkommen wird in Zukunft. Sondern bei diesen ersten 4 Reitern geht es um das Gericht, das Gott jetzt schon, also heute, über diese Welt bringt. Es ist eine Art Vorbote oder Schatten oder wir können auch sagen Trailer für das, was diese Welt am Ende der Zeiten erwartet, wenn Gott diese gesamte Welt richten wird. Wie sieht dieses vorläufige Gericht aus? Schauen wir uns die Reiter im Einzelnen an. Den ersten Reiter, Kapitel 6, die Verse 1 und 2. Und ich, Johannes, sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete. Und ich hörte eines von den 4 lebendigen Wesen, wie mit Donnerstimme sagen, komm und sieh. Und ich sah, und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen, und es wurde ihm eine Krone gegeben, und er zog aus als ein Sieger und um zu siegen. Der erste Reiter steht für Eroberungskriege, wo Herrscher ohne Rücksicht auf Verluste Leid über diese Welt bringen, nur um ihren Reichtum, ihre Macht und ihren Ruhm zu vergrößern. Der zweite Reiter, die Verse 3 und 4. Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und es zog ein anderes Pferd aus, das war feuerrot, und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander hinschlachten sollten, und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Der zweite Reiter steht ebenfalls für Kriege, dieses Mal aber mit dem Fokus auf die unendlichen Toten, die Kriege und Massenmorde mit sich bringen. Der dritte Reiter, Verse 5 und 6. Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme inmitten der 4 lebendigen Wesen, die sprachen, ein Maß Weizen für einen Denar und 3 Maß Gerste für einen Denar, doch das Öl und den Wein schädige nicht. Der dritte Reiter steht für Geldentwertung. Eine sogenannte Inflation. Grundnahrungsmittel wie Weizen und Gerste werden so teuer, dass das gesamte Geld, was jemand am Tag im Schnitt verdient, für Grundnahrungsmittel draufgeht. Ein Denar war damals der durchschnittliche Tageslohn. Es kommt noch nicht zur totalen Katastrophe. Öl und Wein, also ein Teil der Waren, bleibt von der Krise ausgenommen. Aber es trifft eben gerade die Grundnahrungsmittel, Weizen und Gerste. Der vierte Reiter ist der schlimmste. Vers 7. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name ist der Tod. Und das Totenreich folgt ihm nach. Und ihnen wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Der vierte Reiter bringt den Tod über diese Welt auf verschiedensten Wegen. Hungersnöte, Massenmorde, Seuchen oder wilde Tiere. Aber gleichzeitig wird deutlich, diese 4 Reiter sind eben nur ein Vorbote, nur der Trailer für das, was einmal kommt, wenn Jesus die gesamte gottlose Welt richten wird. Es trifft nämlich nur den vierten Teil der Erde, also nur ein Viertel der Menschen, noch nicht alle. Hat der souveräne Gott mit diesen 4 Reitern, mit diesen Katastrophen wirklich etwas zu tun? Die Antwort ist eindeutig. Ja, hat er. Es ist Jesus, das Lamm auf dem Thron im Himmel, der die Siegel öffnet. Vers 1. Ich weiß, dass das nicht ins Jesusbild unserer Zeit passt. Ja, wir haben ja dieses Bild von Jesus häufig, der Ein Mann, der mit Sandalen, Bart und langen Haaren für alles Verständnis hat, super tolerant ist, der schon Klimaschützer war, als es sonst noch keiner war, eine Art antiker Gandhi. Aber das Bild passt nicht. Ja, Jesus ist der gute Hirte. Der gute Hirte, der sogar sein Leben lässt für die Schafe, für uns. Er ist der, der von sich sagt, dass jeder zu ihm kommen darf, für den die Last dieses Lebens zu schwer ist und der sich Erleichterung erhofft. Aber er ist eben auch der gerechte Gott, der von sich sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden auf die Erde zu bringen, sondern das Schwert. Tatsächlich ist es so, dass alle diese Dinge, die die vier Reiter bringen, Hunger, Krieg, Morden, Seuchen, Massensterben, bereits das Gericht des dreieinigen Gottes über diese Welt sind. Vielleicht denkst du dir jetzt, gerade wenn du über die ersten beiden Reiter nachdenkst, wie kann Jesus denn böse Gewaltherrscher benutzen, um diese Welt zu richten? Ja, dann richtet Gott ja das Böse in dieser Welt durch jemand noch viel Böseren. Tatsächlich benutzt Gott böse Menschen, um diese Welt zu richten. Aber er bestraft sie dann später auch für ihre Bosheit. Gottes Souveränität, auch in seinem Gericht, befreit Menschen niemals von ihrer Verantwortung und entschuldigt niemals ihre Bosheit. Der Prophet Habakuk im Alten Testament stellte sich einmal genau diese Frage. Gott kündigte ihm an, das gottlose Volk Israel durch die viel gottloseren Babylonier zu richten. Und Habakuk fragte voller Verzweiflung, Gott, wie kannst du das machen? Ja, wir sind schon echt böse als Volk, das gebe ich ja zu, aber die Babylonier, die sind doch viel schlimmer. Gott macht dem Habakuk deutlich, dass die Babylonier Werkzeuge in seiner Hand sind. Und dass auch die Babylonier eines Tages ihre gerechte Strafe bekommen werden. Gott richtet diese Welt schon jetzt durch diese vier Reiter als einen Hinweis auf das endgültige Gericht am Ende der Zeiten. Aber auf welche Ereignisse beziehen sich diese Reiter jetzt konkret? Wann zum Beispiel ist der erste Reiter aufgetreten? Irgendwann schon in der Vergangenheit? Oder wird er noch auftreten in der Zukunft? Ich glaube, dass das die falsche Frage ist. Es ist nicht so, dass jeder der Reiter nur einmal auftrat oder auftritt. Diese Reiter treten in der Zeit, seitdem die Offenbarung geschrieben wurde, also vor fast 2000 Jahren, und dem Zeitpunkt, wenn Jesus einmal wiederkommen wird, in Zukunft, die Welt endgültig zu richten, immer wieder auf. Immer wieder kommen die Reiter vorbei. Unterschiedlich stark, unterschiedlich oft, in unterschiedlichen Gegenden, aber immer wieder. Ja, bei uns in Deutschland hatten wir in den letzten Jahrzehnten weitgehend Ruhe vor den vier Reitern. Und ich glaube, das hat uns schläfrig gemacht. Ja, ich erinnere mich noch gut, es ist vielleicht 2 oder 3 Jahre her, da haben wir in der Bibelstunde uns genau diese vier Reiter angeschaut, als wir durch die Offenbarung gegangen sind. Und ich dachte mir, ja, die stehen in Gottes Wort drin. Ja, die gibt es. Aber ich bin ehrlich gesagt nicht wirklich davon ausgegangen, dass mich hier im schönen, gemütlichen, friedlichen Deutschland das wirklich treffen kann. Das war und das ist völlig naiv. Nehmen wir zum Beispiel nur die Jahre 1914 bis 1949 in Deutschland. Das sind 35 Jahre vor noch nicht allzu langer Zeit. Und es sind Jahre, die alle vier Reiter in ihrer völligen Grausamkeit gesehen haben. 1914 bis 1918 war der Erste Weltkrieg mit all seinen Schrecken und Millionen Toten. Das sind die Reiter 1 und 2. 1918 bis 1920 kam nach dem Krieg die spanische Grippe über die gesamte Welt. Sie forderte weltweit zwischen 25 und 50 Millionen Todesopfern, in Deutschland wohl alleine 1% der Bevölkerung. Parallel dazu gab es Hunger durch die Kriegsfolgen. Also das alles fällt unter den vierten Reiter. Dann 1923 gab es in Deutschland die Hyperinflation, bei der das Geld wertlos wurde. Und 6 Jahre später, 1929, die Weltwirtschaftskrise, die viele Deutsche um ihre Existenz brachte. Das ist der dritte Reiter. Ab 1933 kam dann das Dritte Reich in Deutschland, was vielen Menschen, die den Nazis nicht passten, das Leben kostete. Ja, Stichwort Holocaust. Wieder der vierte Reiter. Und dann ab 1939 bis 1945 der Zweite Weltkrieg, der wieder Millionen Todesopfer weltweit forderte. So wieder die Reiter 1 und 2. Und dann nach dem Krieg herrschte gerade hier in Deutschland eine Hungersnot. Wieder der vierte Reiter. Und ein weiteres Mal verloren die Deutschen all ihr Geld, bevor dann die D-Mark zumindest hier im Westen die Währung stabilisierte. Das ist der dritte Reiter. Es war ein kurzer Überblick über 35 Jahre deutscher Geschichte, in denen alle vier Reiter wiederholt mit ihrem schrecklichen Gepäck zu Besuch kamen. Und wie gesagt, das ist alles noch gar nicht so lange her. Die Jahre relativer Ruhe seitdem, die sind ein Geschenk, ein außergewöhnliches Geschenk der Ruhe. Aber ein Geschenk, das wir alle häufig für viel zu selbstverständlich genommen haben. Und ein Geschenk, was uns vermutlich sehr schläfrig gemacht hat. Das aktuelle Coronavirus jetzt ist eine Ausprägung des vierten Reiters. Dort heißt es in Vers 8, zweite Hälfte: Und ihnen wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest. Ja, also mit Krankheiten und Seuchen wie dem Coronavirus. Nun ist es ja sehr umstritten, wie gefährlich das Coronavirus wirklich ist. Aber relativ unbestritten sind die schlimmen wirtschaftlichen Folgen, die die Lahmlegung des öffentlichen Lebens mit sich bringen. Wirtschaftliche Not, Insolvenzen, vermutlich eine Inflation, steigende Arbeitslosigkeit, ein Rückgang unseres Wohlstands. Wie schlimm es tatsächlich wird, ist jetzt noch nicht abzusehen, aber dass es schwerwiegende Folgen haben wird, bezweifelt niemand. Der vierte Reiter der Corona-Krise hat also den dritten Reiter im Schlepptau. Gott ist gerade wieder einmal dabei, diese Welt für ihre Gottlosigkeit zu richten. Und dieses Mal trifft es eben nach langer Zeit mal wieder den Wohlstand und die Ruhe in unserer westlichen Welt. So deutlich sagt es Gottes Wort hier in Offenbarung Kapitel 6. Und dabei sind zwei Dinge sehr wichtig zu beachten. Erstens, ich habe es schon angedeutet, aber ich möchte es nochmal ganz deutlich sagen. Es ist nicht so, dass der Coronavirus der vierte oder der dritte Reiter sind. In dem Sinn, dass die beiden genau einmal vorbeikommen und das ist jetzt der Coronavirus. Wie gesagt, diese Reiter treten immer wieder in der Weltgeschichte auf. Aber ich behaupte, dass diese aktuelle Krise einer der vielen Besuche dieser Reiter ist. Und das Zweite, es ist nicht unbedingt so, dass die, die jetzt am Coronavirus sterben oder die, die die heftigen wirtschaftlichen Folgen am meisten spüren, die größten Sünder sind oder am meisten das Gericht Gottes verdient hätten. Während Gottes Gericht am Ende der Zeiten einmal einen wirklichen Unterschied zwischen den Menschen macht und zwischen Gerechten und Ungerechten unterscheidet, können wir jetzt mit unserem begrenzten Blick keinen wirklichen Unterschied erkennen, kein Muster dahinter erkennen, warum jetzt ausgerechnet dieser Mensch oder dieses Land besonders betroffen ist. Und wir sollten auch vorsichtig sein, solche Urteile zu fällen. Was macht dieses ganze Wissen über die Reiter und Gottes Gericht jetzt schon mit uns Christen? Vielleicht sind wir ein Stück weit beruhigt, weil wir wissen, dass Gott diese Reiter völlig unter Kontrolle hat. Und das soll uns auch beruhigen. Wir sind letztendlich nicht unseren Politikern, nicht dem Robert-Koch-Institut oder irgendwelchen Experten ausgeliefert, sondern wir sind sicher in Gottes Hand. Wenn Gott Virologen oder Politiker benutzt, um die Krise zurückzudrängen, dann dürfen wir dankbar sein. Aber der, der uns hält, ist Gott. Er hat die Weltgeschichte in seiner Hand. Aber selbst wenn wir das alles wissen, stellt sich doch für uns Christen noch eine entscheidendere Frage. Wenn das hier wirklich Gottes Gericht ist über die Gottlosigkeit, warum bin ich als Kind Gottes dann genauso davon betroffen? Wieso kann ich genauso krank werden wie mein Nachbar? Warum treffen mich die wirtschaftlichen Folgen genauso oder vielleicht sogar noch härter als manche Nichtchristen? Warum macht Gott da keinen Unterschied, wenn er mir doch verspricht, dass ich ganz sicher in seiner Hand bin und dass mir kein Haar von meinem Kopf fallen kann, ohne dass er das will? Tatsächlich leben wir zurzeit noch in dieser Welt. Und somit trifft uns Christen das Gericht über diese Welt genauso wie alle anderen auch. Christen sind wie Nichtchristen genauso von den vier Reitern betroffen. Gott könnte uns einfach aus der Welt rausnehmen, bevor er die Reiter schickt. Aber er hat es in den vergangenen 2000 Jahren nicht getan und er tut es auch dieses Mal nicht. Gott könnte auch einfach dafür sorgen, dass wir Christen zwar in dieser Welt leben, aber nicht betroffen sind. Also dass wir zum Beispiel nicht krank werden oder wir auf irgendeine Weise die wirtschaftlichen Folgen nicht spüren. Aber auch das tut er nicht. Das alles heißt nicht, dass Gott uns vergisst. Im Gegenteil, er passt ganz besonders auf uns auf und bewahrt uns mitten im Gericht. Und das sehen wir, wenn wir einen Sprung ins nächste Kapitel machen. Kapitel 7, die Verse 1 bis 8. Und es bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Gott bewahrt dich im Gericht. Schauen wir rein, Kapitel 7 ab Vers 1. Und danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel, der von Sonnenaufgang heraufstieg. Der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Und er sprach: Schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israels. Und dann folgt in den nächsten vier Versen jeweils 12.000 Versiegelte aus allen 12 Stämmen Israels. Diese Verse sind nicht so leicht zu verstehen. Aber ich bin davon überzeugt, dass Johannes jetzt einen neuen Blick bekommt. Nicht mehr die Welt und das Gericht stehen im Fokus, sondern jetzt stehen wir im Fokus, Gottes Kinder. Warum beschreibt uns Johannes Gottes Volk hier als 144.000 Menschen aus den 12 Stämmen Israels? Das Neue Testament macht klar, dass wir als Volk Gottes im Neuen Testament zum Volk Israel dazugekommen sind. Als Christen sind wir jetzt Teil des wahren Israels. Oder das Israel Gottes, wie Paulus uns im Galaterbrief nennt. In 1. Korinther 10 kann Paulus deswegen das Volk Israel in der Wüste als unsere Väter oder unsere Vorfahren bezeichnen. Als Christen sind wir das wahre Israel aus Juden und Heiden. Und die Zahl 12 ist eine symbolische Zahl. Sie symbolisiert in der Bibel immer Vollständigkeit. Gottes Volk wird uns hier beschrieben als ein Volk aus 12 mal 12.000 Menschen. Das bedeutet nicht, dass Gottes Volk nur aus 144.000 Menschen besteht, sondern dass Gottes Volk vollständig ist. In anderen Worten, das, was Johannes hier sieht, ist das vollständige Volk Gottes zu allen Zeiten, an allen Orten, das Gott aus dem Volk Israel heraus hat entstehen lassen. Es gibt einen Hinweis in diesem Abschnitt, dass Johannes hier nicht nur von Menschen spricht, die tatsächlich von ihrem Stammbaum her aus dem Volk Israel stammen. Denn in Vers 3 bezeichnet er die 144.000 als Knechte unseres Gottes. Und wenn wir ein bisschen weiter gucken, dann in Vers 9 von Kapitel 7, dann sehen wir, dass Johannes plötzlich von einer riesigen Schar von Menschen spricht, aus allen Nationen, Stämmen und Sprachen. Und ich bin davon überzeugt, dass das die gleiche Gruppe ist, wie in den Versen 1 bis 8. Nur dass Gott hier eben unterschiedliche Bilder für sein Volk verwendet. Hier in den Versen 1 bis 8 ist es das Bild des vollständigen Volkes Israel. Und da es sich um das vollständige Volk Gottes zu allen Zeiten und an allen Orten handelt, gehörst du zu diesen 144.000 mit dazu. Was tut also Gott mit dir in all dem Gericht, wo dein Leben ständig bedroht ist von diesen vier Reitern? Die Antwort ist, er versiegelt dich. In Kapitel 7, Vers 1 sehen wir, dass Gott die vier Reiter, die hier als vier Winde bezeichnet werden, erst einmal zurückhält. Bevor die Reiter in Gottes Auftrag ihr zerstörerisches Werk starten, versiegelt Gott seine Kinder. Vers 3, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Was bedeutet diese Versiegelung für uns? Es bedeutet nicht, dass wir alle einen sichtbaren Punkt auf der Stirn bekommen. Auch das ist wieder ein Bild. Siegel in der Antike waren für zwei Gründe da. Erstens zeigten sie an, wem etwas gehört. Wenn man einen Brief versiegelt hatte, dann stand auf dem Siegel der Name des Absenders. Es war sein Brief. Genauso bedeutet diese Versiegelung, dass wir Gottes Eigentum sind. Wir gehören zu Gott, nicht zu dieser Welt, die gerichtet wird. Wir leben zwar in dieser Welt, gehören aber jemand anders. Allein 12-mal bezeichnet der Heilige Geist im Buch der Offenbarung Nichtchristen als Menschen, die auf der Erde leben. Menschen, die Gott nicht kennen, die gegen ihn rebellieren, das sind Menschen, für die diese Welt alles ist, was sie haben. Die hier auf der Erde leben, die hier auf der Erde ihre Heimat haben. Sie gehören zu dieser Welt. Sie müssen alles aus diesem Leben rausholen, weil es das Einzige ist, was sie besitzen. Für sie sind die vier Reiter die absolute Katastrophe, weil sie ihnen alles nehmen, was sie haben. Ihre Gesundheit, ihren Wohlstand und zuletzt ihr Leben. Als Christen haben wir Gottes Siegel und wir gehören Gott. Wir leben in dieser Welt, gehören aber nicht zu dieser Welt. Unsere Staatsbürgerschaft ist der Himmel. Auf unserem entscheidenden Pass steht bei Nationalität Himmel. Und das ist ein großer Trost, gerade wenn uns die Reiter mit voller Wucht treffen. Und das Zweite, was Siegel in der Antike symbolisierten, das war Bewahrung. Ein Brief wurde versiegelt, um sicherzustellen, dass er nicht geöffnet wurde, bis er beim Besitzer ankam. Der Brief sollte vor falschen Lesern bewahrt werden. Genauso verspricht uns Gott durch die Versiegelung, ich nehme euch aus dem Gericht nicht raus. Aber ich werde euch im Gericht bewahren. Du bist mein Kind, du trägst mein Siegel, ich halte dich fest, auch wenn es in deinem Leben sonst drüber und drunter geht. Paulus hatte verstanden, wie stark Gottes Siegel ist, mit dem er uns versiegelt hat. Und deswegen schreibt er in Römer Kapitel 8 am Ende, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf und auch nicht das Coronavirus und alle Folgen, die damit einhergehen, uns trennen können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Der erste Trost, den wir bekommen, der ist eine gute Nachricht in der schlechten Nachricht. Gott bewahrt und versiegelt uns als seine Kinder in dieser Welt, auch wenn wir die Folgen des Gerichts genauso spüren wie der Rest der Welt. Aber das ist nur der erste Trost. Johannes darf noch einen zweiten Trost für Gottes Kinder sehen. Und dieser zweite Trost, der ist eine gute Nachricht, ganz ohne schlechte Nachricht. Ein dritter Punkt. Gott rettet dich aus dem Gericht. Ab Kapitel 7, Vers 9 blickt Johannes weiter in die Zukunft. Bisher hatte er die Zeit vor Augen, bis Jesus ein zweites Mal wiederkommt, um diese Welt endgültig zu richten und einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen. Ab Vers 9 blickt er jetzt auf eine Zeit danach. Wie wird es sein, nachdem Jesus ein zweites Mal wiedergekommen ist? Vers 9. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte. Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen. Johannes sieht hier dieselbe Gruppe wie in den Versen 1 bis 8. Es ist das Volk Gottes zu allen Zeiten, an allen Orten, aus allen Völkern. Es sind die, die Gott versiegelt hat. In den Versen 1 bis 8 wurde betont, wo wir als Volk Gottes herkommen, nämlich aus dem alttestamentlichen Volk Israel. Jetzt ab Vers 9 betont Gott die Tatsache, dass sich Gottes Volk aus Menschen aus allen Ländern der Erde zusammensetzt. Unterschiedliche Bilder, aber ein Volk Gottes zu allen Zeiten. Als Christen sind wir sowohl Teil der 144.000 aus den Versen 1 bis 8, als auch Teil von der riesigen Menge Menschen, von der wir in Vers 9 lesen. Einfach weil beide Gruppen identisch sind. Es geht jetzt nicht mehr darum, wie Gott uns auf dieser Erde inmitten des Gerichts bewahrt, sondern es geht darum, wie er uns eines Tages aus dem Gericht retten wird. Zurzeit ist das alles gemixt. Als Christen leben wir in dieser Welt zusammen mit den Nichtchristen. Genau wie sie leiden wir unter dem Gericht über diese Welt. Aber eines Tages wird es anders sein. Eines Tages wird Gott diese Welt endgültig richten. Und dagegen werden die schlimmsten Reiter, die es in dieser Welt je gab, eine Kleinigkeit sein. Johannes beschreibt das am Ende von Kapitel 6. Wir haben das heute nicht gelesen, aber ihr könnt es euch nachher mal anschauen. Es sind die Verse 14 bis 17 und sie enden mit der rhetorischen Frage: Der große Tag von Gottes Zorn ist gekommen. Und wer kann bestehen? Die Antwort ist: Bestehen werden an diesem Tag nur die, die versiegelt sind. Es ist diese riesige Menge von Menschen, die eines Tages vor seinem Thron stehen und ihn anbeten werden und zu der du gehören darfst. Vers 10. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Das Heil, oder wir können auch übersetzen, die Rettung ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm. Während Gott zurzeit bei uns ist und uns inmitten des Gerichts bewahrt, wird er eines Tages uns aus dem Gericht retten. Wenn das kein Grund ist, ihn anzubeten. Vers 11. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen Amen. Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Aber während wir mit dieser riesigen Gruppe von Menschen und Engeln Gott anbeten, hat plötzlich einer der Engel eine Frage. Vers 13. Und einer von den Ältesten, also ein Engel, ergriff das Wort und sprach zu mir: Wer sind diese, die mit weißen Kleidern bekleidet sind und woher sind sie gekommen? Johannes weiß wohl die Antwort nicht. Vers 14. Und ich sprach zu ihm: Herr, du weißt es. Und tatsächlich hat Gott die Antwort. Vers 14 weiter. Und Gott sprach zu mir: Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Du wirst eines Tages vor dem Thron stehen, nicht weil du besser bist als alle anderen. Du hast Gottes Gericht genauso verdient wie alle anderen auch. Du bist nicht versiegelt worden, weil du besser bist, sondern weil du deine Kleider im Blut des Lammes gewaschen hast. Auch wenn du Sünder bist und deine Kleider eigentlich alles andere als weiß sind, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du ihm nachfolgst, dann wäscht er deine Kleider, sodass sie schneeweiß werden. Und nur das sichert dir eine wunderbare Zukunft. Eine Zukunft, wo all die Sorgen, die wir uns machen, wegen Corona oder wegen was auch immer, völlig verschwunden sein werden. Das heißt in Vers 14, dass wir aus der großen Drangsal gekommen sind. Und mit diesem Ausdruck große Drangsal meint Johannes nicht eine bestimmte Zeit, sondern er meint die gesamte Zeit vom Schreiben der Offenbarung, bis Jesus ein zweites Mal wiederkommt. Es ist eine Zeit, in der wir jetzt gerade sind, eine Zeit, wo Leben und Leiden zusammengehört. Aber eines Tages wird das ganze Gericht, alles, was die Reiter mit sich bringen und was uns Sorgen falten oder sogar Tränen ins Gesicht treibt, all das wird umgekehrt werden. Und dann werden alle großen Fragen dieses Lebens beantwortet sein. Wozu bin ich hier? Wohin gehe ich nach dem Tod? Hat das Leiden in dieser Welt ein Ende? Und wohin steuert diese Weltgeschichte? Das wird alles beantwortet sein und jetzt schon, mitten in der großen Drangsal, kennen wir als Christen die Antworten. Und das beruhigt. Jetzt, heute, im Jahr 2020, ist Gott bei uns trotz allem. Dann einmal wird er bei uns sein ohne das alles. Jetzt leiden wir unter wirtschaftlicher Unsicherheit und einer Pandemie. Andere leiden unter Hitzewellen, Hunger, Wassermangel, Waldbränden, Heuschreckenplagen oder. Aber dann werden wir auf einer erneuerten Erde leben, wo Krankheit, Sorgen, Tränen und Tod Fremdworte sein werden. Vers 15. Darum sind sie, gemeint ist wir Christen, vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über uns. Und du wirst nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten, auch wird dich die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird dich weiden und dich leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von deinen Augen. Amen.